Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da kommt und der da war in Ewigkeit. Ich lese aus dem Johannesevangelium zum heutigen 19. Sonntag nach Trinitatis, aus dem Kapitel 5, die Verse 1 bis 9, aus der neuen Genfer Übersetzung. Es war wieder ein jüdisches Fest. Und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Schön zu glauben, oder? Es ist ein merkwürdiger Ort, Bethesda, zu Deutsch Haus der Barmherzigkeit. Ist es ein Haus der Barmherzigkeit? Ich versuche mir den Ort vorzustellen. Eine Teichanlage mit mehreren Wasserbecken und überdachten Hallen. Und mit sehr vielen gelähmten, kranken, blinden, hinfälligen Menschen. Eine Anlage größer als ein Fußballfeld. Vor meinem inneren Auge entsteht so eine Mischung aus antikem Lourdes und einem Feldlazarett. Lähmung und Stillstand, denen die Menschen erlegen sind, die dort sind, stehen offen vor Augen, liegen vor Augen. Aber auch, dass es manchmal Bewegung gibt und einen Neuanfang. Hoffnung bewohnt diesen Ort, aber genauso verlorene Hoffnung. Sehr viel Leid kommt uns hier entgegen und wir hören von der Chance, geheilt zu werden. Wir hören von Not und sehen barmherzige Zuwendung. Und wir erleben dort auch, dass es scheinbar vergessene Menschen gibt. Aber wir erleben auch ein Gefundenwerden. 38 Jahre lebte der Mensch dort, von dem das Johannesevangelium erzählt. Und er klingt wirklich hoffnungslos, müde, desillusioniert. Er hat aufgegeben. Er rechnet mit nichts mehr. 38 Jahre haben bei ihm die Überzeugung geformt, keine Chance zu haben. Immer nur den Kürzeren zu ziehen. Und bitter geworden beschreibt er Jesus seine Einsicht. Ich habe niemanden. Ich schaffe es nicht allein. Immer ist einer schneller als ich. Kennen wir so ein Lebensgefühl? Oder Menschen, die es betrifft? Die das Gefühl haben, abgehängt zu sein? Fühlen wir uns vielleicht selber manchmal abgehängt? Oder ohnmächtig? In den Worten des Gelähmten zeigt sich auch, wie sich dieses Lebensgefühl auswirkt, beziehungsweise weshalb das überhaupt entsteht. Denn er erlebt in dem Ort keine Gemeinschaft. Die geschundenen Menschen, die durch Krankheit, Behinderung, Erschöpfung da niederlegen, haben keine Augen und keine Ohren füreinander. Sie tun sich überhaupt nicht gut. Sie finden nicht zueinander. Sie beäugen und belauern sich, werden zu Konkurrenten. Ihre Not verbindet sie nicht, sondern macht sie zu Konkurrenten und sie kämpfen miteinander um die wenigen Chancen, die da sind. So ist es wohl. Angst und Kraftlosigkeit fördert unsere düsteren, unsere abgründigen, unsere kleinmütigen Seiten zutage. Die Aufmerksamkeit auch für andere Menschen, auch für das Gute im Menschen, kann da gänzlich verloren gehen. Der Gelähmte jedenfalls erwähnt die Menschen nicht, die sich doch auch um ihn gekümmert haben, 38 Jahre lang, sonst kann man doch gar nicht überleben. Die ihn mit Essen versorgt, ihm zu trinken gegeben, ihn gewaschen und körperlich versorgt haben, davon erzählt er nichts. Kennen wir auch so ein Lebensgefühl? Bei uns selbst oder bei anderen? Dass der Blick eng und düster wird und wir nur noch so Aussichtslosigkeit vor uns haben und nichts mehr sehen von dem, was uns leben lässt. Wer ist der Mensch, dieser Mensch im Johannesevangelium? Das Einzige, das wir über ihn erfahren, sind die 38 Jahre seiner Lähmung. Sonst nichts, nur dass er 38 Jahre dort war. Er hat keine erkennbare Persönlichkeit. Könnte es sein, dass es gar nicht um einen bestimmten Menschen geht, sondern eher um ein Lebensgefühl, das wir sehr oft in uns tragen? Das Gefühl, gefangen zu sein, nicht weiterzukommen, stecken zu bleiben, ohne Perspektive in der Welt zu sein, keine Chance zu haben und dass wir blind werden für unser Leben und es einfach nicht mehr strahlt. 38 Jahre. Das meint ein halbes, vielleicht auch ein ganzes Leben. Warum ausgerechnet 38 Jahre? In der Bibel gibt es diese Zahl 38 und damit auch die Angabe 38 Jahre genau zweimal. An unserer Stelle und an einer Stelle im 5. Buch Mose. Das Johannesevangelium kennt die hebräische Bibel, die Tora, sehr gut. Die 38 Jahre sind kein Zufall, sie sind ein Hinweis. Im 5. Buch Mose, im Kapitel 2, im Vers 14, wird angegeben, dass die Kinder Israels 38 Jahre brauchten, bis sie den Bach Sered überqueren konnten. So lange steckten sie fest auf ihrem Weg durch die Wüste, den sie von Kadesh Barnea aus gestartet waren. 38 Jahre. Die jüdische Überlieferung wertet diese Jahre als Jahre der Gottesferne. Jahre, in denen das Volk Israel mit dem Schweigen Gottes leben musste, wo sich ihnen das Leben verschlossen hatte. Sie waren auf sich geworfen, allein gelassen in der Wüste und suchten und konnten nicht weiterkommen. 38 Jahre steckten sie fest, erlebten Hader und Kampf, Perspektivlosigkeit, Verstrickung und dann erst konnten sie den Bach Sered überqueren, nachdem Gott sich nach 38 Jahren mit ihnen wieder versöhnt hatte, wieder zu ihnen sprach, wieder in ihre Nähe kam. Im Johannesevangelium steht Jesus plötzlich da, bei dem, der 38 Jahre dort lag. Einfach so, aus dem Nichts. Gottes Gegenwart ist ein Geheimnis. Gott schweigt, Gott spricht. Warum das eine oder das andere, können wir nicht ergründen. Entfernt und verschließt sich Gott? Oder sind wir es, die sich entfernen und verschließen? Wenn Gott fernrückt und uns fremd wird, wenn wir Gott nicht mehr sehen können in unserer Welt oder auch in unserem ganz persönlichen Leben, was tun wir dann? Vielleicht finden wir uns einfach damit ab. Vielleicht bilden wir uns ein, das macht uns eigentlich nichts aus. Kann das sein, dass es uns nichts ausmacht, wenn uns das Wunder, das allem Leben, auch unserem Leben zugrunde liegt, wenn wir das nicht mehr sehen können, Wenn wir uns das einbilden, zahlen wir einen hohen Preis. Das heißt nämlich, wir geben die Suche auf, wir geben die Hoffnung auf, dass es eine Lebensquelle gibt, die unsere Welt und auch unser Leben erneuert. Niemand hilft mir, sagt der Gelähmte. 38 Jahre schon liege ich hier. Ich habe keine Chance, an die heilsame Quelle zu kommen, wenn sie sich bewegt. Willst du gesund werden? Fragt Jesus. Willst du gesund werden? Und der Gelähmte weicht aus. Er hält das für nicht mehr möglich. Sehen wir eine Chance, in unserer Welt gesund, aufrecht, aus einer heilsamen Quelle leben zu können? In unserer Welt mit ihren Kriegen und schlechten Nachrichten, mit all dem, was die Völker dieser Erde und auch unsere Gesellschaft spaltet und sich gegenseitig vorwirft, und mit allem, was das Leben für unsere Kinder und Kindeskinder verdüstert und belastet. Sehen wir eine Chance, in unserer Welt aufrecht, gesund, aus einer heilsamen Quelle leben zu können? Willst du gesund werden? Ich glaube, es gibt schon viele Zeiten, wo ich antworten würde, wie jener. Wie soll das gehen? Wir sind doch ohnmächtig, ich kann gar nichts ausrichten. Die Mächtigen spielen ihr Spiel, wir stecken in lauter Sackgassen, für die es keine Lösungen gibt, wir haben keine Chance. Jesus aber geht auf die Klage des Mannes, auch auf unsere vermutlich, Gott sei Dank, nicht ein. Er gibt ihm nicht recht, er bedauert ihn nicht, er fängt nicht an zu schimpfen, er macht ihm keine Vorwürfe, Jesus belehrt ihn nicht, er gibt ihm keine guten Ratschläge. Jesus sagt einfach, steh auf, nimm deine Matte und geh. Tja, Jesus sieht das Leben irgendwie so ganz grundlegend anders als wir. Ne? Der akzeptiert unsere Hoffnungslosigkeit einfach nicht, die wir an so vielen Dingen im Außen festmachen. So wie wir einen Pullover von rechts auf links drehen, so dreht er das Leben einfach so von rechts auf links und bringt das Innere nach außen und fordert uns auf, aus der Innenseite unseres Lebens zu leben und uns nicht von dem Äußeren beeindrucken zu lassen, sondern aus dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Was für eine Zumutung. Im doppelten Sinne. Marie-Louise Kaschnitz hat ein Gedicht verfasst. Das drückt diese Zumutung wunderbar aus. Es heißt Gottes Verlangen und es beginnt mit dem Satz: Verlangen wirst du, dass wir, die Lieblosen dieser Erde, deine Liebe sind. Ich sage das nochmal. Verlangen wirst du, dass wir, die Lieblosen dieser Erde, deine Liebe sind. Jesus verlangt, dass wir mit allen unseren Mängeln Gottes Schönheit darstellen. Dass wir uns nicht lähmen lassen von dem, was uns bedrängt, sondern dass wir uns erheben und von Gottes Herrlichkeit erzählen, wie die Vögel am Himmel. Zu einem Brief Gottes sollen wir werden, auch wenn die Welt versucht, uns den Mund zu verbieten. Die Dichterin ahnt den Widerspruch gegen eine solche Versuch und Zumutung und sie weiß um die Überforderung. Sie schreibt, jeder wird aufbegehren und sagen, wie kommen wir dazu? Doch gegen die Abwehr derer, die einwenden, ich kann das nicht, gegen das Aufbegehren, das sagt, wie komme ich dazu, steht das Verlangen Gottes. Das Verlangen, das Gott uns entgegenbringt, und zwar auch in einem doppelten Wortsinn. Verlangen ist Zumutung, ist Liebe, ist Sehnsucht und es ist Forderung. Gott verlangt nach uns. Gott verlangt danach, dass wir aufstehen. Gott sehnt sich danach, dass wir seine Liebe sind. Er wartet darauf, dass wir seine Schönheit verkörpern, dass wir aus seiner Quelle leben, dass wir die Freiheit ausstrahlen, die er in uns hineingelegt hat, dass wir seinem Wort gleich werden, dass wir uns von ihm formen lassen, unser Herz. Sein Leben soll in unserem zum Klingen kommen. Seht, die Vögel unter dem Himmel, die sind über alle Sorgen erhaben. Die lassen sich nicht binden, sie sind nicht frei. Sie sind unser Vorbild. Jeder wird wissen, dass dieses von ihm erwartet wird, dichtet Marie-Louise Kaschnitz. Jeder wird wissen, dass dieses von ihm erwartet wird, erwachsen zu werden und aufzubleiben in der Nacht allein. Oder in den Worten Jesu: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Also, stell dich auf deine eigenen Füße. Einige wirst du bisweilen beweglich machen, heißt es weiter in dem Gedicht. So wie Jesus den Mann am Wasser beweglich machte. Einige wirst du bisweilen beweglich machen. Ja, er hat es gewagt, es auszuprobieren. Er hat es gewagt, an die Möglichkeit zu glauben, dass es möglich ist, und versuchte es. Für ihn fing etwas Neues an nach 38 Jahren mit all dem: Ich kann das nicht. Und einige wirst du bisweilen beweglich machen, überflügeln werden sie ihre Angst, schreibt Marie-Louise Kaschnitz. Willst du gesund werden? Willst du dich nicht endlich erheben und aus der Quelle leben, die in dir ist, an deine Träume glauben, den Mut haben, sie zu vermissen, wenn sie dir verloren gegangen sind, dich nach der Hoffnung ausstrecken, Lebensfreude suchen? Einige erleben das, haben Teil an dem Wunder, erleben Auferstehung, den Wandel nach Jahren aussichtsloser Starre. Erleben die Wende, werden neu geboren. Es gibt ihn noch, diesen Ort, der sich Bethesda nennt, das Haus der Barmherzigkeit. Gott zeigt sich dort mit solchen Fragen, die mich persönlich meinen und die mich persönlich treffen sollen. Willst du gesund werden? Und von solchen Worten, die mir ein anderes Leben zeigen. Darum, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre uns das Herz und die Sinne in Jesus Christus. Amen.